Ganz kurz ein Soundcheck. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5.
Ha, Streber.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Blötzinger. Hallihallo.
Guten Hallo. Tag.
Robert, Roland, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man Kabarettisten stellen kann. Wie seid denn ihr eigentlich zum Kabarett gekommen?
Sagst du?
Ich bei mir ist es einfach, weil mich schon als Jugendlicher Kabarett interessiert hat und ich eigentlich schon vor Ewigkeiten ein Kabarettprogramm schreiben wollte. Und dann habe ich als Techniker bei Leiner Lienhardt und mit dem Leiner Günther gemeinsam so quasi diese Bühnenluft geschnuppert.
Wirklich? Das habe ich echt nicht gewusst. Wir kennen uns schon so lange, das habe ich nicht gewusst.
Du warst Techniker bei Leiner Lienhardt.
Eigentlich warst du Fahrer.
Ich war Fahrer und Techniker, aber ich war als Techniker besser als Fahrer. Ja. Deutlich besser.
Aber auch sicherer, als wir die zwei gefahren haben.
Ja. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich, und der Günther hat dann gesagt, du mach doch zuerst einmal ein Duo, dann findest du leichter.
Zum Solo?
Und so wie er es gemacht hat. Ja, so wie er es gemacht hat. Quasi am Weg zum Solo. Er muss nur mehr, er ist nur mehr 7 andere Duos von seinem Solo-Programm entfernt. Und mal schauen, wie das weitergeht.
Aber voll gute Geschichte, das habe ich echt nicht gewusst. Ja. Und wie alt warst du da?
Da war ich 24.
1924.
Ja, genau. Ja. Der Günther war noch sehr jung, also 40 Kilo jünger ungefähr.
Und allein hat er
also. Okay. Und wie lang war diese Phase?
Das waren 3,5, 4 Jahre.
Ach schon. Mhm. Da bist du mit denen richtig so von Station, also sagen wir, Theater zu Theater gefahren.
Ja, also
wirklich
war. Ja, ich war wirklich Mädchen für alles. Damals habe ich nur in Linz gewohnt und eben Günther ganz oft Äpfel essen sehen beim Jonglieren auf der Bühne.
Ja, und das kommt so oft, oder? Dass jeder, der beim Günther Leiner geht, kommt jedes zweite Mal die Oma mit den Äpfeln.
Die spielt halt schon wirklich so klar.
Ja, stimmt auch. Stimmt
auch. Das wird sicher bei der Apfelsorte nachher benannt, glaube ich.
Ich habe auch
One Step Away.
Leiner Delicious.
Aber ist eh. Pink Lady passt da, aber die gibt's schon.
Zum Leiner.
Okay, ja, voll gute Geschichte. Und das war aber alles noch vor, wir kommen noch zu den Klinik-Clowns, aber das war noch vor den Klinik-Clowns.
Das war vor den Klinik-Clowns. Wobei der Günther hat da auch seine Finger im Spiel gehabt, denn zu der Zeit hat der Günther bei den Klinik-Clowns aufgehört und hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, es zu machen.
Ah also, ja.
Der Günther sagt ihm, ich habe sein ganzes Leben kopiert, bis aufs Gewicht.
Also bis mit B-Vitamine bist du zu den Clowns gekommen.
Nein, er hat mir nur gesagt, wann das Casting ist. Also das war das Vitamin. Ja.
Okay. Mhm. Das war aber alles, bevor ihr euch überhaupt gekannt habt, oder? Dann frage ich jetzt dich noch schnell, Roland, wie war es bei dir?
Ähnlich.
War du hast einen
Günther Leiner kennt, aber ein Straßenkünstler. darum kenne ich die Jongliernummer sehr gut. Ich war schon 2 oder 1 Jahr schon, war ich schon bei den Klinik ganz vorher, oder? Ich war schon 1 Jahr vor dir vor den Klinik ganz. Ich 99, du 2000, genau. Ja, und 2,5 Jahre später, was ist, nach einem Workshop hat eine Kollegin zu uns gesagt, warum wir nichts gemeinsam machen. Und da habe ich gesagt, interessiert sie? Sag ich, ja, warum nicht? Und dann haben wir eigentlich, so bin ich dazugekommen. Das war nicht so spektakulär.
Okay, aber das heißt, die Kollegin hat euch beide gekannt und sozusagen verkuppelt.
Das ist so, dass wir haben so einen Workshop gehabt, so einen 3-tägigen. Und das ist einfach so, dass der künstlerische Leiter, in dem Fall war es der Hubertus Zorell, ist vorgestanden und sagt, jetzt hätte ich gerne eine clowneske Improvisation mit dem und dem Thema. Und dann sitzen halt alle Clowns im Kostüm da und du stehst auf und der andere, der aufsteht, ist in dem Moment einfach dein Partner, mit dem spürst du das. Und das hat sich sehr oft ergeben, dass Robert und ich gemeinsam was gemacht haben. Und der Kollegin hat nach die 3 Tage gesagt, wir sollten was gemeinsam machen.
Ah ja, weil das einfach immer genau, so gut funktioniert hat einfach.
Da war ich optisch.
Wieso?
Weil ich damals mehr Haar gehabt habe. Ja. Nur deswegen, glaube ich, war es der Hauptgrund. Dass ich größer bin und schlanker war. Nein, das war es nicht. Ich glaube wirklich, ich habe längere Haar gehabt, das war es. Genau. So ist das passiert.
Ja. Und jetzt nur ganz kurz, wie so Klinik-Clowns bei dir?
Ich war Straßenkünstler und meine Volksschule Kollegin, die mit mir in die Volksschule gegangen ist, die hat mich auf der Straße gesehen und die war schon lange Klinik-Clown. Und sie hat gesagt, hey, interessiert dich nicht Klinik-Clown? Und ich habe gesagt, sicher, was ist das? Und dann war ich beim Casting, also Clownischen heißt das. Und ich weiß nicht, ob ich einen Wadenbeinbruch gehabt habe, bin mit Krücken zu dem Workshop gegangen, also zu dem Casting mehr oder weniger. Und das war recht
method acting.
Komplett. Das selbe, wenn man durch Klinik haben, musst du schon hinkommen mit irgendwas kaputt und hätte, dann ist das geil. Ja. Und die haben mich dann auch genommen, komischerweise.
Okay.
Ja.
Und das, das weiß man ja ein bisschen, wenn man euch kennt, weiß man, ihr habt euch bei Klinik ganz offen kennengelernt und dann hat beschlossen, ein Programm zu machen.
Ja. Wir haben am Anfang auch noch anders geheißen. Kannst du erinnern, wie wir uns nennen wollten? Wir wollten uns einmal die Statistiker nennen und da wollte man, kannst du das nicht mehr erinnern.
Nein, das Programm hätte heißen sollen.
Aber ich glaube, wir haben es gesagt, wir sind die, wie haben wir dann?
Nein.
Dann hat das Programm Statistiken oder Statistiken. Statistiken oder so irgendwie hat es
gesagt. Nein,
irgendwie so einen Scheiß Namen. Glaub, wir haben den nie, wenn wir nie gemacht.
Das hat es nie gegeben.
Also hat es nie gegeben. Und ich weiß noch gar nicht, wie wir das erste Programm, das weiß ich nicht, da bist du zurückgekommen von der Schule, da hast du noch unterrichtet. Oder bist du in die Schule gegangen? Nein, du hast noch schon unterrichtet. Und du hast gesagt, du hast das Buch von Gaucho Marx gelesen,
die Geschichte der Liebe.
Und gesagt, wir machen ein Beziehungsprogramm. Und das war das erste Programm.
Wobei natürlich, da war schon auch das Theater am Alsergrund schuld, denn wir haben bei diesem Neulingsnagel mitgespielt und haben quasi plötzlich ein Programm schreiben müssen, weil wir den
gewonnen
haben. Und plötzlich weißt du, du musst ein paar Monate später ein ganzes Programm spielen. Ob man sonst quasi so schnell ein Programm auf die Beine gestellt hätte, ich glaube nicht.
Nein, ich glaube auch nicht.
Ehrlich gesagt. Okay, wobei es schon sehr naheliegend war dann, weil ich glaube, wenn man als Clown-Duo schon funktioniert und ihr wolltet so offensichtlich Kabarett machen, dann war schon absehbar, oder dass es irgendwann einmal ein Programm geben wird.
Ja, es war wahrscheinlich dann, wenn man keinen Termin hat, wird wahrscheinlich nie was fertig.
Ja,
das war,
das
ist der Klassiker.
Das braucht man heute noch. Ja. Wir können Termine hätten, keine Premieren damit.
Ich höre das aber ständig. Ich höre das in der Pension schon ständig, wenn ich frage, wie entsteht ein Programm bei euch? Und ja, zuerst haben wir mal
einen Termin.
Ja.
Genau. Dann haben wir das Foto, dann haben wir einen Pressetext und dann schauen wir mal.
Und am Schluss schaut man, ob der Pressetext nur irgendwie zum Foto und zum Titel passt.
Genau. Genau. Vielleicht nur ganz kurz, wenn euch jemand gar nicht kennt, der Name Plötzinger entsteht wie, das können wir, glaube ich, ganz kurz
abhaken. Ganz simpel. Und unsere beiden Namen, Blöchli, Robert und
Penzinger, Roland. Ja. Wir haben das Zinger und das Blöck genommen. Penzl hat scheiße geklungen, echt.
Penzl?
Penzl hätte, das bist du, hey, kennst du Penzl?
Eigentlich würde mir Stermann und Grissemann, aber die waren schon weg.
Ja. Namenstechnisch. Brunner und Brunner. Nee, ist auch scheiße, ist mein Vater, weiß man nicht, wer ist.
Ja, würden wir aber nie mehr machen. Das Schreck ist, wir würden das nie mehr machen. So viel, weil was, ich glaube, erstens mal, kaum jemand ist im Laufe von 20 Jahren öfters falsch geschrieben worden als wir. Ganz viel schreiben, blöd, singen, ist
war
schon dabei.
Das ist wahrscheinlich. Ja, also das kann ich, ja, das glaube ich sofort. Auf der anderen Seite ist aber gerade deswegen der Name ja so gut, ne, weil so ein bisschen Blödsinn beinhaltet und so weiter.
Dafür, das schreckt halt manchmal Leute ab. Die machen nur Blödsinn.
Glaubst
du? Oh ja, doch, glaube ich schon.
Aha. Ich glaube, Tischlerei Melk war so, die haben lange gedacht, nein, mit dem, na, der Titel mit dem Namen, na, das kann nichts gescheit sein.
Also jetzt ernsthaft, oder was heißt ernsthaft? Natürlich auch gern im Spaß, aber wie würdet ihr euch heute nennen?
Ich glaube, total spektakulär. Blöchli und Penzinger.
Na, aber das wollte man ja nicht.
Das
war immer so, dass wir gesagt haben, wieder so ein Du, Stermann Grissemann, Buchgraber Brandl,
Stolz auf Hübsch und Antialkoholiker quasi.
Ja, aber ich glaube, wir hätten uns wirklich damals noch, nennen uns heutzutage Dinkelbärti und Streichwurstrolli. Ich meine, ich glaube, das war ja.
Das waren sicher drei schöne Auftritte, die wir pro Jahr kriegen.
Ja. Aber siehst du, apropos, das habe ich recherchiert, eure Klinik-Clown-Namen sind auch gar nicht so unähnlich, oder? Habt ihr die noch?
Ja, ja. Ich heiße immer noch.
Du bist der
Dr. Antonio Penicillini. Ja,
und Dr. Siegfried Sommersprossi.
Und tretet ihr noch auf als Klinik-Clowns?
Also wir haben nur Visiten, ja.
Ja, ja,
ja. Nach wie vor.
Wenn gerade richtig Spielzeit ist im Kabarett, halt sehr reduziert.
Ja, aber ihr seid sicher die vollen Stars dort, oder? Ich meine, ihr werdet ja auch erkannt und so.
Na, wir sind super verkleidet.
Wir haben eine Clown-Nase auf dem Kind. Wie bei Clark Kent, kam jetzt die Brille drauf. Einige kennen uns schon, das ist auch ganz nett. Aber ich glaube, die Kinder und auch bei im Geriatriezentrum, wo ich jetzt ist dem Menschen herzlich egal.
Jetzt, hey! Doch nicht. Also, ja, das stimmt. Aber Eltern passiert es hin und wieder. Sie sind doch, sie kennen sie, sie waren doch bei Aktenzeichen oder irgend sowas aus dem Fernsehen.
Ja, das ist schon natürlich. Ist schon, da fragt man sich schon.
Ja, doch, das ist dann okay. Wieder in der Zeitung. Mein Papa ist sehr stolz drauf.
Das erste Programm war dann tatsächlich eine Beziehungsgeschichte?
Beziehungsweise.
Mhm. Habt ihr diesen Titel? Ah ja, doch, ich weiß es ja sogar, aber mit AI.
Mit AI.
Weise, ja, mit es gibt AI. Sicher mittlerweile 3-4 Programme, die so hassen.
Ja, ja, ja. Ich würde gern behaupten, die haben alle einfach gedacht, ah, wir nehmen einfach ein komplett erfolgreiches Programm von Blödsinger, nehmen den Titel und die Leute kommen alleine nur wegen dem Titel.
Nur hundertprozentig. Na, was wirklich schräg war bei dem Programm, wir haben nie wirklich einen Text gehabt. Wir haben immer nur, kannst du erinnern, es hat eigentlich, gibt's zwar so große DIN A4 Seiten, wo halt draufsteht, wo wir hinwollen.
Es war eigentlich nur mehr ein Nummernkabarett. Ja. Es war nur wirklich, der rote Faden war maximal unsere Anwesenheit.
Na. Aber wenn ich jetzt schätzen dürfte, dann würde ich sagen, es waren so Szenen aus Beziehungen, oder?
Ja.
Französisches Frühstück.
Ja, einfach
Aufklärung.
Pantomimische, nonverbale Schweigeminute. Okay.
Mhm. Aber hat das damals schon, würdet ihr sagen, funktioniert? Ich meine, ihr habt immerhin den Preis gewonnen und so.
Nein, es hat gut funktioniert.
Ich glaube, mit dem einen Ausschnitt mit der Aufklärung mit Biene und Blume und die zwei Handpuppen haben wir sogar die Hirschwanger Wuchtel gekriegt und den Steirer Kleinkunstpreis, haben wir jetzt nicht ausgetauscht.
Und den Neulingsnagel.
Und den Neulingsnagel, ja. Genau.
Na bitte, es war ja ein Senkrechtstart mehr, kann man so sagen.
Also besser geht's nicht. Und speziell steirischer
Kleinkunstpreis. Also falls man jetzt mit diesem unglaublichen Kabarettpreis nichts anfangen kann, das passt schon so. Also, speziell der Steirer Kleinkunstpreis also hat uns ja original.
Also der hat uns wirklich
ungefähr halb
Kilo. Hat eine Lungenentzündung
braucht. Mir hat eine Lungenentzündung genau, braucht. Und eine Trophäe nicht. Mit einem alten, angewetzten Mikrofon.
Aber das war in einem Werkunterricht.
Dieser wahrscheinlich leicht angeheiteter Werklehrer zusammengeschweißt hat.
Ja, aber es ist schön. Bin froh, dass du daheim hast und nicht ich. Zweimal kriegt er immer nur einen Preis.
Weißt? Stimmt, also, das ist das Du-Sicher-Thema. Ne?
Und wir werfen immer Münzen. Ich muss sagen, die schönste Trophäe habe sicher ich. Die steht dort im Eck, die sieht man jetzt natürlich im Radio.
Ah, wow.
Die ist wirklich schön. Die ist wirklich. Nur das Problem war, wir haben es gekriegt in München, das weiß ich noch, und wir haben dann am nächsten Tag noch in Tirol gespielt und in...
Auf jeden Fall, wir haben es quasi mitten im Zug auf mit der Tour gekriegt.
Ja,
das war der Roland hat es auf der Tour mitgehabt, weil er war dran.
Mit dem Preis, Trophäe, ja.
Und ich war gar nicht besser.
Dass er da fast Zug sitzt mit einer 5,5 Kilo Schwamm.
Ein halbes Kajak.
Es ist auch wirklich hübsch, muss man sagen. Wofür war das?
Das ist Memminger Maul. Da haben wir nicht einmal gewusst, dass das so eine Art Wettbewerb ist. Wir haben dort einfach gespielt und da waren so 5 Künstler. In diesem Rahmen und da war eine Jury immer im Publikum, das hat uns aber keiner vorher gesagt. Und das war so eine Art Kabarettpreis, der sich halt über den Herbst überzogen hat. Und irgendwann sind wir in München auf der Bühne gestanden, waren fertig, haben sie verabschiedet, in der Lach und Schieß war das noch. Und dann sind die Memminger extra nach München gefahren, haben uns den Preis überreicht und gesagt, ihr habt es gewonnen. Was? Das haben wir gewonnen. Wir haben nicht einmal gewusst, dass es ein Wettbewerb ist.
Okay, aber ach so, sehr aber gefreut. Insofern eigentlich auch irgendwie nicht.
Ne? Ach, voll schön. Na, voll nicht, wir haben uns sehr gefreut.
Ja,
voll schön. Ja. Vor allem, das ist scheinbar wirklich von einem Künstler.
Und es schaut jede anders aus. Also er macht für jede, für jedes Memminger Maul kriegt gleiche Künstler.
Okay, natürlich ist er Künstler. Wirklich von einem irgendwie abbrochener...
Ein abbrochener Zwetschgenbaum oder
ja, irgend sowas. Irgend
sowas. Ja.
Habt ihr von Anfang an so Vorbilder oder sowas gehabt? Oder woran habt ihr euch orientiert? Oder beziehungsweise eigentlich vielleicht noch einen Schritt vorher, warum der Wunsch, Kabarett zu machen, hat es da so Perspektiven gegeben? Oder wir wollen so sein wie der, oder wir wollen es so machen?
Also ich glaube, ich habe mit 14, 15 Harder privat auswendig rezitieren können. Ich habe das auf CD so oft gehört. Und habe nur von 3-4 anderen Kabarettisten auch Videos und CDs damals noch gehabt. Also mir hat es einfach immer interessiert. Okay. Leute zum Lachen bringen war einfach immer. Mhm. Gut, man sieht es jetzt nicht im Radio quasi, aber ich war nie der Größte und nie der Ober-Ober-Spitzensportler. Deswegen ist das wahrscheinlich von der Rollenverteilung im sozialen Gefüge habe ich entweder das oder Opfer. Also, ich habe mich dann für das entschieden.
Bist du super Sportler. Also, du kannst
sicher? Nein, in Redaktion, ja.
Also in Redaktion, okay.
Zu dir.
Zu mir. Also, man, hallo, du bist ja Spitzensportler, wenn du murmeln kannst.
Also, okay, aber das heißt, es war immer schon so ein bisschen da bei dir. Du hast dich immer interessiert dafür.
Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist auf meiner Bucketlist gestanden, dass ich will Kabarettist werden, das war nie, aber dass ich Leute unterhalten wollte. Eigentlich, wenn ich so ganz, ganz zurückdenke, mein Großvater mütterlicherseits war ein großer Zirkusfreund, speziell Zaubern und das hat ihm sehr interessiert. Und der hat mir als Kind immer in den Zirkus mitgenommen und ich bin immer auf die Clowns gefahren. Ich habe gesagt, ich will irgendwann einmal ein Zirkusclown werden. Und ich weiß noch im Fasching, was für mich komplett klar war. Und was magst du heuer Fasching? Clown? Meine Mama, Indianer, Cowboy, Clown? Also ich glaube, ich bin jedes Jahr im Fasching bis zu meinem Schulabschluss, wie ich 16 war, immer als Clown gegangen im Fasching.
Ich konnte dich so gut als Rodeo-Clown sehen.
Ja,
so
gut, aber man wurscht.
Cowboy Clown. Und?
Cowboy. Nein, ich war dann eher so Indianer, so ein Hundianer. Ja. Also, ja. Aber dass ich sage, ich will Kabarettist, wenn mich der Robin gesagt hat, sage ich, ja, warum nicht? Und mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes mache.
Das stimmt eh voll. Ich finde, bei euch ist es echt so. Man kann sich das fast nicht anders vorstellen. Es ist so aufgelegt. Also, wenn man echt gemeinsam sieht, man denkt sich eigentlich immer, ja, das ist aufgelegt. Die müssen genau das machen. Ja. Also, speziell, wenn man euch dann auf der Bühne sieht und so. Das heißt, es ist bei dir auch immer schon mitgeschwungen. Und, wie ist das dann weitergegangen? Sagen wir mal, nach dem ersten Programm, ihr wart zufrieden, soweit, wie die Dinge laufen. Und ihr habt euch gedacht, da machen wir jetzt mal weiter.
Ja, es war das schön. Im ersten Programm war ein Teil einmal drin. Die wir bis heute nicht wissen, warum, vielleicht war es ein Platzfüller. Wir haben keine Ahnung. Irgendwann haben wir den Ersatz rausgeschrieben. Es war ein sehr politischer Teil mit. Damals war noch der Fischer, glaube ich, war Präsident. Ganz erinnern mich, das war furchtbar. Versteht jetzt keiner. Die haben wir dann ersatzlos gestrichen und wir haben gesagt, hey, in der Richtung möchten wir aber weiter da. In eben so kurze Geschichten jetzt zum Erzählen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht können wir es in einer ganzen Geschichte verpacken. Das war dann das zweite Programm.
Ja, damals haben sich noch beide in Linz gewohnt. Mhm. Das heißt, so, und beide eigentlich noch einen anderen Beruf nebenbei gehabt.
Nebenbei, ja.
Also so gesehen war jeder Auftritt quasi schon in sich ein Erfolg, weil wir eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass wirklich sie viele Menschen da hinsitzen und das sehen wollen.
Ja, jetzt und ich, da breche ich schon so oft, aber nur ganz kurz, du warst Religionslehrer, glaube ich, und du, Roland, warst?
Ich bin gelernter Koch und war.
Ach, richtig,
zu dem Zeitpunkt, das weiß ich auch, genau. Habe ich in der Küche gearbeitet?
Ja,
ja, genau, in der Zeit habe ich als Koch gearbeitet.
Genau, sorry, das weiß ich auch.
Ja.
Genau.
Aha, und also ich war Religion, Musik und Englischlehrer.
Ach so, okay. Ah ja, okay. Mhm. Ich weiß nicht.
Also ich habe die Bibel auf Englisch gesungen, quasi. So Multitasking.
Ist ein Unterricht, also es geht 3 Stunden abhackeln können.
Ja, und das hat, aber das hat, irgendwann hat sich das dann verloren, weil einfach das Kabarett dann einfach so viel geworden ist und einfach.
Na, wie wir eigentlich, war die bewusste Entscheidung irgendwann.
Machen wir es oder machen wir es nicht?
Ja, genau. Der Roland ist nach Wien gezogen und ich bin dann 2 Jahre später auch nach Wien gezogen und ab dem Zeitpunkt war klar, wir machen jetzt einmal. Ja. Probieren Sie einfach.
Dann war das zweite Programm. Das dritte, ich muss zugeben, die habe ich zum Teil noch gar nicht gesehen, wo ich das erste Mal so wirklich auf euch aufmerksam geworden bin und dann sofort eigentlich Fan geworden bin. Ich sage euch das ja eben, aber es stimmt. Das war dann
das Märchenprogramm, oder?
Das Märchenprogramm, wenn sie nicht gestorben sind. Mhm. Und da war schon, finde ich, schon in Ansätzen erkennbar, was euch heute so besonders macht. Aber ich finde schon, es war noch nicht ganz dort, wo ihr heute seid. Aber es war schon sehr gut. Das war damals schon offensichtlich. Habt ihr damals nicht auch dann mit dem Programm beim Wiener Kleinkunstnagel mitgemacht? Kann das sein?
Ja, stimmt. Ja. Den haben wir dann beim Goldenen Kleinkunstnagel
gemacht. Weil ihr habt sie gewonnen oder fast?
Den haben wir dann,
habt ihr gewonnen, oder?
Den haben wir dann gewonnen noch.
Mit einer Nummer aus dem Programm, ja, das stimmt.
Wir waren dreimal
waren wir dabei. Richtig. Das war ja mal so eine kleine Legende, genau. Ja.
Das wird nie wieder wer machen. 3-mal im Finale, 3-mal Publikumssieger und nur einmal insgesamt gewonnen.
Der Grund, warum wir das dritte Mal wirklich mitmachen, war, es war so ein netter Gesprächsabend im Theater am Alsergrund mit Andi Hutter damals noch.
Und der hat gesagt, wir sind ja gefälligst, wenn wir mitmachen. Das war einfach ganz kurz.
Und du hast gesagt, kurz, ich versprich das. Genau so hast du es nämlich gesagt. Leicht, also ein paar Stiegel, vielleicht war es auch ein Hirte oder irgendwo. Und dann hat mir der Robert gesagt, wir machen mit. Und ich habe gesagt, was? Nein, wir gesagt, wir machen nicht. Ich habe gesagt, sicher machen wir mit. Ich habe gesagt, Andi versprochen. Gut, dann machen wir's. Okay. Und ich weiß noch, vor dem Finale, bevor wir ausgegangen sind, da haben Buchcover Brandl hat das Theater gehört. Und an dem Abend ist der Martin zu uns hergekommen und gesagt, Anzug ich gleich, ihr gewinnt sicher nicht. Und wir haben sie angeschaut. Ja, dann lass uns Spaß haben.
genau. Wirklich Wort, der Buchgraber Martin
hat das gesagt. Der Martin hat gesagt, er hat es deswegen gesagt, weil das vor Jahren, wie die vor uns gewonnen haben, den goldenen Nagel, Kleinkunstnagel, hat das der Hutter Andi zu einer gesagt. Und genau mit dem Spaßfaktor sind sie rausgegangen und darum haben sie gewonnen.
Okay, er wollte euch einen Gefallen tun.
Ja, damit. Mehr oder weniger. Witzig. Sie haben gelungen.
Aha. Okay. Zumindest behauptet er das
jetzt. Naja, wir haben es ihm geglaubt.
Genau. Da, ich glaube, da habe ich das erste Mal gesehen und da war eigentlich eh schon absehbar, dass das größer wird. Und ist es ja dann auch. Aber könnt ihr mal so kurz die folgenden Programme so umreißen? Weil die waren ja dann, finde ich, so Schritt für Schritt, waren eigentlich nur großartige Programme. Das nächste war Erich dann schon, oder?
Mhm. Ja. Ja. Das war 2012, ja.
Ja. Das war so eine, eigentlich eine Familiengeschichte.
A Road Movie.
Genau. So. Die aber dann in so einer Verfolgungsjagd endet. Das
ist möglich.
Und das waren, glaube ich, 8 Figuren auf 2 Autos verteilt, oder? 4
Figuren. Insgesamt 11 Figuren, aber nur 10 davon sind in Autos gesessen.
Mhm. Okay, ja, genau.
Und das Schräge ist, wir haben das Programm ist rausgekommen 2012 und wir spielen es immer noch.
Mhm.
Und wenn wir es jetzt nur ein paar Jahre spielen, spielen wir es vielleicht länger als wie Josef Hader privat.
Das ist doch eine Ansage.
Das ist das. Und glaubst du, dass Josef Hader privat in einem Jahr mehr Menschen gesehen haben als Erich bei uns in 10 Jahren? Aber alleine vom Zeitfaktor,
da holen wir uns ja. Josef. Ja. Nein, man muss schon sagen, aber es ist ein fantastisches Programm, muss man schon wirklich sagen. Es sind da so kleine Online-Anbickle-Bauske zum Beispiel drinnen. Also ich hab mich so amüsiert, wie ich das gesehen habe. Ich habe es ja öfter gesehen und ja, Es war so ein großer Sprung für euch. Absolut. Oder mit dem seid ihr wirklich bekannt worden dann.
Ja. Haben wir das erste Mal den österreichischen Kabarettpreis bekommen.
Mhm. Mhm. Und das erste und einzige Mal Aufzeichnung für Sommerkabarett.
Genau.
Genau. Und DVD gibt's auch davon?
Genau. Das war,
Also ja, große Empfehlung. An dieser Stelle, Erich, Blötzinger Erich.
Ja, aber das ist das Traurige eigentlich. Wir spielen das wirklich nach wie vor. Und wir spielen es nach wie vor gerne. Es macht immer nur Spaß. Aber es ist oft so traurig, weil in Österreich spielst du immer nur die neuen Programme. Immer nur neu. Nein, die wollen das neu. Ich denke mal, wir könnten Erich ruhig noch spielen.
Wir haben es noch nicht gesehen. Wir nennen es einfach Frieda und lassen es wieder aufleben.
Das ist es. Das stimmt doch nicht. Der Papa stimmt die Mama. Das ist eine super Idee.
Merkt doch eh keiner. Ja. Besser als die Idee vorher, gell?
Nicht ganz. Nicht ganz. Das ist fast der Best-of von Erich.
Ja, okay. Abgesehen davon, eure Programme sind ja sowieso erstens einmal so filmisch, zweitens dann einmal so ausgecheckt und dadurch aber auch drittens so zeitlos, ne? Ich meine, das kann man ja schauen wie ein Film, oder? Jederzeit.
Ja, da muss ich gestehen, da hat uns am Anfang auch der Peter Wustinger, der Regie gemacht hat bei Und wenn sie nicht gestorben sind, bei Erich und bei Kopf und Spüfer, eigentlich ein bisschen auf unsere Stärken einfach aufmerksam gemacht. Und das hat er, dass wir gern so was Filmisches haben, das haben wir eigentlich schon ab dem zweiten Programm gehabt, immer mit roten Faden, aber dass wir es auch wirklich auf die Bühne gebracht haben, da war der Peter durchaus sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich finde das, macht euch auch voll aus. Dieses Filmische und dieses, ihr habt mittlerweile ja einen eigenen Namen dafür gefunden, Kopfkino-Kabarett und der
konnte... Das ist nicht von uns.
Ach so.
Nein, Urheberrecht.
Aber wir dürfen ihn verwenden. Danke, Florian Kobler.
Darf man den verwenden?
In einer Kritik hat er das verwendet. Und ich finde das
sehr passend, wirklich.
KKK, wenn man es abkürzt, weißt du, das auch schön.
Ja.
Kopfkino.
Genau. Und er trifft es einfach, er trifft es total. Das heißt,
wir konnten auch durch den Süden von Amerika fahren und die Leute, die Erwartungshaltung ist vielleicht eine andere. Außer wir haben die weißen Kapuzenhoodies auf der Bühne.
Selbst wenn man es auf Deutsch, dann sind sie ja nicht mehr gefahren, auf Hochdeutsch, weißt du,
Ja, wenn wir schon beim Florian sind, bei Florian Kobler, der hat ein Buch geschrieben über euch, kann man davon leben, heißt das Buch.
Mhm. Und davon kann man leben, oder?
Ah ja, und kann man davon leben, glaube ich, so heißt es.
Und davon kann man leben.
Ja, wie gesagt. Ah, sorry. Und davon kann man leben.
Ich hab's deutsch, sicherheitshalber noch.
Ich hab's dir letztens erzählt, ich hab's zweimal, ich weiß nicht wieso, ich hab's zweimal da.
Wir haben lange Zeit eben netten Menschen
quasi
aufgezwungen. Ja.
Genau, und ich wollte, dass das deswegen vorkommt, dieses Buch in dem Podcast, weil, wie gesagt, vielleicht können wir dann noch auf die anderen Programme kurz eingehen, aber die Programme davor werden ja in diesem Buch schon ganz kurz auch behandelt. Mhm. Das heißt, eigentlich kann man so mit dem Podcast und mit dem Buch kann man so eigentlich ein bisschen ein ganzes Werk so mehr oder weniger kennenlernen.
Quasi eine Werkschau.
Ja, ja. Genau. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr sympathisch, ja, und sehr gut geworden, muss man schon sagen, an dieser Stelle.
Ja, großes Lob. Hat auch echt cool gemacht.
Hat er voll gut gemacht.
Wirklich voll, ja, gut.
Aber dann bleiben wir doch gleich bei Kopfwaschpulver. Das war dann das Programm nach Erich. Mhm. Und das war ja dann fast noch ein bisschen noch versponnener. Ich war sehr fasziniert, wie ich das erste Mal gesehen habe. Allein wie sie das dann im zweiten Teil in diesen riesigen Showdown ausgeht, ist überhaupt. Also, das ist spektakulär. Und wie war das für euch? Ich meine, Erich war eine hohe Latte, ne? Und ihr habt's dann einfach wirklich, ihr habt euch vorher reingehaut.
Ja, interessanterweise waren, glaube ich, alle rundherum überzeugte, dass das funktioniert. Wir waren super nervös bei der ersten Vorpremiere, ja, ja, und tot auf der Bühne quasi. Körperlich, wir haben uns gedacht, wir sind ungefähr 14 energetisch. Mhm. Wir haben uns die anstrengendste Nummer vom ganzen Programm, eine Zeitlupen,
ja, ich kann Schlachtszene.
Eben dann Weinkeller
bis zum Schluss auf wirklich, und Idee. Eh schon völlig K.O. und dann in Zeitlupe zum Teil Gesundheitssessel aus Eiche hochheben.
Und dann ganz langsam über den Kollegen drüber ziehen. Und der muss ja auch noch, es war herrlich.
Matrix-Verbiegungen auf der Bühne.
Ja, genau, richtig. Ich kann mich erinnern, so, wo so Pfeile dann plötzlich vorbeifliegen. Ja.
Über 20 Figuren, komplett gaga.
Und dann nur Blut vergossen.
Ja.
Und dann singen. Dann habe sogar ich, also singen ist jetzt übertrieben, aber.
Das war so eher Rap.
Ich habe so ein Sprechgesang. Aber das war echt der Wahnsinn, da waren wir verrückt.
Ja.
Aber sehr lustiges Programm. Also das hat uns eigentlich
auch so
sehr
ein schönes Spaß Programm. Auch diese poetische Note, das war eigentlich ein bisschen eine Hommage an das Lesen. Könnte man das so sagen, ans
Bücherlesen.
Ja,
das war wichtig.
Es war, wie war diese Geschichte? Immer wann,
alter Buchheld, wie weiß nicht, Captain Ahab oder sonst, wenn das die Bücher nicht mehr gelesen wird, dann stirbt dieser Held. Oder am Anfang wird er immer kleiner, bis er irgendwann komplett verschwindet. Man muss wieder.
Genau, so eine schöne Idee. Und dann war irgendwas mit dem ersten Satz von einem Buch, hat man auch noch so ein zentrales Element. Genau,
und immer wenn die Figur verschwindet, hört man den ersten Satz aus seinem Buch und dann war im Hintergrund immer so ein Glocken.
Ja, ist das schön? Ich finde das immer noch so, ja.
Nennt ihn Ismail. Ding dong. Okay, nennt mich Ismail, ne? Schau.
Okay. Aha, wollte ich nur sagen. Aber ein paar schöne Momente.
Ja, ich finde auch, weil das war echt das super Programm. Ja.
Aber da hat es wirklich Veranstalter gegeben, die das Programm geliebt haben und gesagt haben, wirklich ist großartig, aber ich kenne mein Publikum, die schaffen die nicht.
Ja.
Zum Mithalten. Also da waren es ein paar gegeben, die was gesagt haben.
Es war so ein bisschen.
Sehr komplex.
Ja. Es ist fast ein bisschen schon wie bei so Netflix-Serien, oder? Also man muss es vielleicht öfter sagen, dass man wirklich alles checkt und so.
Also eigentlich war es wie Breaking Bad, nur ohne Drogen.
Ja, genau. Das nächste war dann bis morgen, oder?
Mhm.
Mhm. Ein poetisches Programm, finde ich.
Oh, ja,
also diese Traumsequenzen waren so schön verwoben mit dieser Wirklichkeit, die vorher gerade stattfand.
Aber heute kompletter Schritt quasi zurück, wenige Figuren, wenige Locations, wo das Ganze
Absicht.
Spielt.
Natürlich war es Absicht, ja.
Weil wir gewusst haben, wenn man jetzt nur Steigerungen nach Kopf spielt, dann
sind wir 40 Leute auf der Bühne.
So 40
Leute auf der Bühne. 40 halber spielen, hey, Minimum.
Jeder kriegt maximal einen Satz.
Ja,
ja.
Mhm.
Und es ist fertig.
Und es ist bei bis morgen aber gut gelungen, quasi die Geschichte sehr zu reduzieren auf drei Hauptfiguren, die ein Jahr lang begleitet werden.
Ja, nämlich in einem Altersheim.
Ja.
Und der Anfang von jedem Kapitel auch so schön, finde ich, war dann immer so kurz, also es war über vier Jahreszeiten und der Anfang von jedem Kapitel war von Vivaldi. Ne?
Vivaldi, die vier Jahreszeiten.
Wunderschön.
Hat das sonst keiner geschrieben.
Gibt schon, aber die haben es anders so genannt.
Nein, Four Seasons ist ganz was anderes, das ist ein Restaurant in New York.
Also ich kann mich erinnern, ich war sehr verzaubert, nämlich auch, weil die Figuren, wie immer bei euch, aber halt auch so liebevoll gezeichnet sind und es war so richtige, eine poetische Auseinandersetzung mit dem Eltern, mit dem Altwerden dann eigentlich schon.
Da war natürlich auch recht für Input, von dem wir auch aus Clowns in Altersheimen und Geriatriezentren bekommen haben. Und das macht schon was mit einem, einfach weil man das Altern und diesen Prozess von alt werden und vielleicht auch irgendwann dieses sich selber vom Leben ablösen irgendwie anders sieht.
Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Das nimmt man dann auch, wie es so schön heißt, das nimmt man mit heim.
Ne? Ja.
Aber das ist auch wieder speziell bei dem Stück sehr, sehr schön zu sehen, dass wir spielen ja in doch auch öfters in Deutschland. Wir spielen die Stücke in Deutschland. Da ist schon ein Humorunterschied.
Ja. Also
die Deutschen tanzen teilweise mit diesem NATO-Träumen, wo es halt wirklich um den, tanzen sie manchmal schon schwerer. Also diese morbide Geschichte und sie so einfach so leicht so drüber zu stehen, was wir machen oder was als Österreich oder speziell als Wiener vielleicht macht. Wir sind nicht mehr Wiener, aber weißt du, was ich meine? Das ist wirklich schön zu sehen. Da gibt es, die sind schockiert, wenn wir die Katze am Anfang in der Mitte auseinanderschneiden.
Die Leute, du zerschneidest die Katze innen.
Ja, nicht, der Tod macht das. Aber ich
sagen,
und in Wien ist das ein Loch. Yeah, Katze.
Ja, voll. Ja, genau. Die darf man nicht vergessen. Zu der müssen wir schon noch kommen, auch zur Katze. Aber ihr merkt dann Unterschiede. Ihr spielt ja viel in Deutschland da und da gibt es schon Unterschiede dann.
Ja, es gibt dann aber auch wie innerhalb von Österreich dann auch ganz starke Nord-Süd-Unterschiede, wo man in Deutschland spielt. Also da. Kommt auch dazu. In Bayern ist der Humor technisch, das ist schon sehr knapp an Österreich dran. Aber spätestens auch mal ab Rheinland-Pfalz wird es dann schon so, dass man einfach ein bisschen ein anderes Humorgefälle hat.
Ja, aber man kann sagen, es funktioniert, weil es ist ja doch so, dass selbst bei den ganz Großen ist es so, dass es viele mal probieren, manche spielen dann mal dort und mal da, aber wenige machen das dann wirklich über Jahre oder langfristig so, dass sie eigentlich mehr oder weniger fast in ganz Deutschland spielen. Bei euch hat sich das so ergeben und es funktioniert scheinbar.
Ja.
Wir sind natürlich ja unbockbar stur und beharrlich. Also wir sind jahrelang ohne wirklich ernstzunehmenden weder Gagenerfolg noch Zuschauererfolg einfach hingefahren und haben einfach wirklich, wenn wir es machen wollten. Also wir waren einfach stur.
Wie lange hatten wir nach München gefahren, dass wir 20 Minuten dort einen Auftritt spielen, wo wir irgendwann draufgekommen sind, dass das Ticket mehr kostet, als wir dort Gage kriegen.
Also da bin ich schnell draufgekommen, du vielleicht später. Aber wir haben das jahrelang gemacht. Und das,
aber es hat sich irgendwann ausgezahlt.
Ja. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir einfach die Veranstalter, die sich wahrscheinlich gedacht haben, jetzt gehen wir einfach einen Termin, die kommen sowieso. Sonst stehen sie wieder da. Das war's. Ja. Die gängen nicht mehr.
Reden wir vom Vereinsheim, oder?
Im Vereinsheim warst du dann wirklich übers Vereinsheim dann irgendwann zuerst ins Oblomov, das war ein Haus, das hat damals auch im Tilhofen gehört, und dann in die Lach und Schieß und dann ins Lustspielhaus. Und also wir haben uns dann nach oben geschlafen quasi.
Im Oblomov haben wir das große Glück gehabt, dass der Tom Beckett Team.
Tom Becker.
Tom Becker, genau.
Der Beckett, das war der mit dem...
Ja, das weiß ich schon, das war, aber ich
glaube, der hat es ähnlich. Nein, vielleicht wartet er auf was, aber sonst glaube ich nicht. Ja,
gut, einer von den zwei hat ihn gewartet. Oliver, der schreibt für die Süddeutschen, der hat eine wahnsinnige Kritik geschrieben bei Und wenn sie nicht gestorben sind.
Also wahnsinnig positiv, Südmeister
Wendler. Ja, vielleicht. Wahnsinnig positive Kritik geschrieben. Und das hat auf einmal, bumm. Und das war dann der Tag, wo wir dann Lach und Schieß gespielt haben.
Verstehe, okay. Ja, das wundert mich dann auch nicht. Wo, in welcher Zeitung schreibt der?
Süddeutsche. Das ist Süddeutsche.
Ja, das hat dann natürlich Auswirkungen. War,
wow,
ja, verstehe.
Aber er ist da mit, glaube ich, 14 anderen Menschen in dem Raum gesessen.
Mhm. Ach so.
Damals in dem kleinen Theater Oblomov und hat aber geschrieben, als wenn, ja.
Das ist doch super.
Als wenn es 15 gewesen wären.
Und seither spielt sie ja regelmäßig in München sowieso. Ich glaube, in München läuft es super bei euch, oder?
Ja, München ist für uns gerade ein bisschen ambivalent, weil unsere Hauptbühne in München, die Lach- und Schießgesellschaft, da hat es ja so ein bisschen Meuterei auf der Bounty quasi gegeben. Und die fällt jetzt momentan weg. Wir spielen aber nach wie vor
in der Nähe von München.
Im Schlachthof und im Lustspielhaus. Aber leider ist diese Hauptbühne von uns da weggefallen, weil da haben wir halt wirklich oft da 3-4 Tage hintereinander
gespielt. Genau, das ist ja oder war ja üblich dort. Genau. Ja, genau.
Und das fehlt, weil irgendwie momentan fahren wir immer nur für Einzeltermine nach München und dabei ist das Coolste, wenn man einfach nach München auftritt, in den Englischen Garten spazieren geht und nachher sich auf einen Café sitzt.
Ja, das glaube ich.
Das ist super. Das müssen wir wieder machen.
Ja, bin ich dafür.
Ja.
Ich rufe morgen München.
Ganz München, ich rufe jeden Einzelnen. Macht's das?
Ja.
Das, ja. Dann kommen wir, oder dann kann man eigentlich schon ein bisschen so in die Gegenwart kommen. Ich habe erst vor ein paar Tagen mittlerweile, kann ich sagen, ein aktuelles Programm gesehen und an dieser Stelle nur mal ein großes Kompliment. Es ist schon wieder so super geworden.
Danke.
Zeit hast. Und ich habe schon ein bisschen was gehört. Ich habe gehört davon, dass es sehr toll ist. Es ist auch wieder eine Familiengeschichte. Diesmal umfasst so drei Generationen, aber es geht natürlich in dem Fall weniger um die Familie. Es geht sehr stark um, wie der Titel schon sagt, um Zeit. Mhm. Man könnte sagen, was habe ich immer aufgeschrieben? Also es geht um Zeit im Sinne von Lebenszeit, so vielleicht einmal. Und es ist aber gleichzeitig auch, man könnte es lesen als Familienroman, habe ich dann mal gedacht, so wie Jonathan Franzen vielleicht oder so. Oder aber eben auch vielleicht so am Netflix.
Nur weil ich ständig korrigiere, wahrscheinlich.
Oder Austin Translation.
Oder eben auch, dann auch doch so, oder eben auch wie eine Netflix-Serie, weil es geht ja doch um Zeitreisen und das finde ich wird sehr raffiniert einfach und sehr leichtfüßig einfach dargestellt. Mhm. Und Simone de Beauvoir wird auch zitiert, das ist also auch wieder sehr poetisch, ein bisschen hochkultur, es ist wirklich sehr toll geworden, wieder, muss man echt sagen.
Ja, es ist diese ganze, eine von den drei Ebenen, diese Kaffeehaus-Ebene, wo eben die Simone de Beauvoir vorkommt, da sind in den Dialogen auch ganz viel
Originalzitate
aus der Philosophie-Geschichte drin, die da im Dialog eingewoben sind.
Ja, genau, gute Frage. Sind diese Zitate alle von ihr oder zitiert sie alle?
Das ist wirklich von bis. Das Erste, was sie sagt, ist ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das geht wirklich von Sokrates eigentlich bis rauf.
Ja, gut, das hätte ich sogar gehabt. Ja, okay. Aber ja, ich weiß.
An ein paar Stellen ist es dann nicht mehr ganz chronologisch, aber in die Dialoge sind ganz viel.
Ja, siehst du, auch eben, aber so eben. Mhm. Und ich finde, es zeigt aber gut, wie ihr arbeitet. Nämlich so akribisch und so schön. Ne?
Akribisch auf jeden Fall, manchmal fast schon ein bisschen
zu.
Also ich denke mir, dass die meisten Leute wahrscheinlich gut durch den Abend kommen, ohne zu wissen, dass wir das da einbaut haben,
zum Beispiel. Ja, und vor allem, dass es dann auch noch eben fast chronologisch ist, ist jetzt, ja. Also
das ist dann schon sehr nerdig. Ist noch von Gummi. Falls irgendwann einmal ein Philosophieprofessor drin sitzt, ich glaube, das wird ein spannender Abend.
Plus im Mitarbeit.
Ja, kriegen wir Eis nachher vielleicht.
Nur dazu, man muss jetzt schon noch eins dazu sagen, zu diesem Programm. Wir haben ja das geschrieben kurz vor Corona. Und die Geschichte war anfangs, wie wir angefangen haben zum Schreiben, ganz was anderes. Und ich kann mich erinnern, wie wir uns mit Roland Thüringer, der Regie gemacht hat, das erste Mal getroffen haben, war die Geschichte auch noch sehr anders. Und dann hat, im Lockdown haben wir dann beide dran geschrieben und hat der Robert einfach die Geschichte mal so geschrieben, also wie sie jetzt eigentlich schon ist. Es waren noch viel mehr Figuren dabei. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mit dem arbeiten. Also federführend bei dem Stück war diesmal wirklich mehr der Blöchel. Viel mehr. Mhm. Sag jetzt nicht bei den letzten auch, aber bei dem halt ganz besonders. Aber bei dem wirklich, das war der Robert sehr, sehr viel geschrieben.
Ich hoffe, Sie sehen mein Schmunzeln.
Sonst vorher ist schon eigentlich deppert, das ist halt wie ein grimmiges Lachen. Eigentlich ist ein bisschen wie wahnsinnig, wenn man auf so alte Schwarz-Weiß-Fotos, man muss 20 Sekunden ruhig so ungefähr so lachen, oder? Gut. Nur dazu zu sagen, das, weil ich mag mich nicht mit fremden Fäden schmücken. Obwohl der eine Gag, den wir drinnen haben, der ist. Nein, das ist auch von dir. Scheiße.
Das ist ein Mehrgegs drin. Gott sei Dank.
Ja. Aber es läuft super. Wie lange spielt ihr jetzt noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Anna für sich haben uns gedacht, wir spielen jetzt das ganze Jahr 23 20. noch. Aber wir wanken gerade ein bisschen.
Wiegelwagel sind wir ein bisschen.
Ob man nicht Ende 23 oder Frühjahr 24 mit dem neuen Programm, dann mit dem 10. Programm rauskommen sollen. Und
ich habe schon eine Idee.
Fürs nächste Best-of.
Ich weiß weg. Druck mir es aber vorne aus.
Ja, ich habe das eben mehr oder weniger selber schon ganz kurz angesprochen. Wie schreibt ihr dann wirklich konkret? Setzt ihr euch zusammen oder schickt ihr euch Mails? Oder oft hört man ja bei Duos oder bei Gruppen, es entsteht sehr viel auf Tour. Wie ist das bei euch?
Na, wir sitzen schon zusammen und schreiben. Schreiben wir zum gleichen Thema irgendwas oder wir schreiben einfach oft so dahin.
Oder beziehungsweise ist vielleicht muss man sich so fragen, wie entsteht es? Ist da zuerst einmal ein Thema da?
Ich glaube, dass wir eher miteinander schreiben, wenn es ums Finden von der Geschichte geht. Mhm.
Da fängt es dann an.
Nachher das Schreiben selber ist eigentlich...
Sorry.
Cutting. Ist cutting. Eigentlich nichts, was man wirklich gemeinsam machen, weil das ist dann wirklich oft...
Also das Ausformulieren von Sätzen.
Ja. Das Ausformulieren ist eigentlich immer dann mein Job.
Aha.
Das ist
halt einfach
das
so.
Das hat sich einfach so ergeben im Laufe der Programme. Aber das Schwierigste ist ja miteinander, das miteinander einfach eine Idee finden, die man wirklich durchziehen mag.
Ja, das ist
der schwierige Part.
Das ist es, glaube ich. Ich glaube, da ist man wieder so wie beim Roman oder wahrscheinlich wie bei allen Kunstformen, wo man einen gewissen Zeitraum braucht, um das fertigzustellen, muss man einfach einmal ein Thema finden, mit dem man sich ja so lange auseinandersetzen will überhaupt. Mhm. Ja.
Und trotzdem auch der Versuch von uns, dass wir jedes Mal in einem Programm was machen, was wir noch nie gemacht haben, sprich eigentlich noch nicht können.
Ah schon, das ist tatsächlich der Anspruch.
Ja. Mhm. Okay. Und das haben wir eigentlich bis jetzt auch immer durchgehalten. Ja, also. Der Roland Thüringer, wenn er das hört, wird uns wahrscheinlich nicht zu 100% jetzt glauben, denn wir wollten ein bisschen mehr bei Zeit und er wollte uns da wirklich hindrillen, aber da haben wir dann irgendwann ein bisschen
Also wollt ihr euch nur mehr aufgegeben. In eine Richtung bringen, wo ihr noch nie wart, oder wie?
Genau, wir haben eigentlich er ist einfach ein super Schauspieler und der Roland hat uns da nur ein bisschen mehr in die Richtung bei einigen Figuren kicken wollen. Und da haben wir dann, glaube ich, einfach...
War mal stur.
Ja, da waren wir irgendwann ein bisschen...
Oder faul.
Eine gute Mischung aus stur und faul.
Ja. Und gesagt, hey, wir haben eh noch mehr.
Ja, er ist ja nicht mehr so stark, er ist ja nicht mehr und ihr seid zu zweit.
Naja.
Der Benzinger ist schnell umgenießt.
Nein, ich nehme mal an, er war dann einverstanden mit euch. Oder
das hat ihm dann sehr gut gefallen, er hat nur gesagt, so kennt er es gar nicht.
Premiere, es ist sehr schön, wenn man als Regisseur sich ein Programm schaut oder mitgearbeitet hat und dann sieht man was man das immer sich nicht erinnern kann.
Er ist 2 Wochen vor der Premiere nämlich in den Wald gegangen zur Überlebenscamp-Geschichte.
Genau.
Und das heißt, die letzten beiden Wochen waren wir blöderweise allein mit dem Programm und man sollte uns einfach kein Programm allein in die Hand geben. Das ist einfach zu gefährlich.
Aber was schon schön war, wir hätten ja anfangs, hat ja der Roland uns vorgeschlagen, bei diesem Stück speziell, dass wir mit Requisiten arbeiten, also echte Handys, echtes Tablet, falscher Reisepass, was halt, dann haben wir irgendwann zum Roland gesagt, Roland, wir kennen das nicht. Und er hat gesagt, das kann jeder, gesagt, nein, wir kennen das nicht. Wenn's du,
ich hätte schon kennen.
Nein. Erinnert dich, bist du dein Handy in der Hand gehabt hast und ich habe dir was gefragt und du sagst, warte, ich muss das nur schnell nachschauen. Wir waren abgelenkt, können wir es ohne probieren? Und er hat gesagt, ja, dann probiert es ohne. Wir haben es dann eben ohne probieren dürfen. Und er hat gesagt, passt, ihr braucht es nicht.
Aber ist das jetzt nicht ein bisschen kokett, weil ich bewundere das immer so bei euch, dass das eben alles ohne geht. Ihr habt, das ist doch fast ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz bei euch, oder? Ihr spielt nur mit 2 Sesseln.
Manchmal 3. Aber ja.
Ja. Ja, und Einspielern, Musik oder Atmosphäre eben.
Ja.
Genau.
Und ich finde es für uns ungewohnt, vor allem Requisiten wirklich in der Hand zu haben.
Na, aber ich finde es so ein schönes Konzept, einfach so komplexe Geschichten erzählen mit so gar nichts. Ne? Und das ist ja fast schon ein bisschen so ein Trademark, weil jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir, aha, schau, es sind eigentlich nur 2 Sesseln.
Und es ist eigentlich seit Kopfersprüche, dass auch die Audiogeschichten, wenn man jetzt gerade jetzt von Vivaldi was uns borgen, dass wir das auch selber machen. Also die ganzen Audionummern, das hab
wo ich gehst du mit einem Mikrofon wohin und nimmst das auf? Oder mit
zum Teil nehme ich wirklich Sachen auf. Ja, also die Toilettenszene, das war live aus einer Toilette in Simring. Ja.
Wirklich war?
In einem VHS-Gebäude.
Und kannst du dir Kopfersprüche erinnern an diese Schreibmaschinennummer, wo dann der Roboter dazu singt, wo die mit Schreibmaschinen
anfangen. Ja, das war so
eine Rhythmusgeschichte, der Herr Blöcher eingespielt hat.
Interessant. Und dann gehst du zum Beispiel
mit... Ah, die Orchesternummer, was man bei Zeit im Hintergrund, das habe ich auch einfach gemacht.
Aha.
Mit Ursula, meiner Freundin, die hilft mir immer ganz viel beim Mischen und beim Schneiden dann von den Sachen. Sonst würde ich, glaube ich, die Nerven wegwerfen.
Verstehe. Weil du bist ja Musiker und du nimmst ja und hast ja ein kleines Studio, mehr oder weniger kann man sagen, daheim. Oder du nimmst zumindest Musik auf daheim. Und dann gehst du mit zum Beispiel mit Mikrofon und Aufnahmegerät zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, in ein Kaffeehaus und nimmst Atem auf.
Ja.
Wirklich wahr? Cool.
Aha. Einfach weil es ist trotzdem, es macht was. Mhm. Atmo ist oft was komplett Unterschätztes. Auch zum Beispiel bei dieser Parkbank-Szene da bei Bis Morgen mit dem alten Mann, das sind
immer hinten nach.
Das sind, glaube ich, 20 Spuren übereinander gelegt, nur wirklich? Atmo. Mhm.
Da hörst du zuerst die Wald und dann hörst du eben Vögel zwitschern im Frühling zum Beispiel. Mhm.
Also ganz Wind, viele verschiedene Alter. Sachen. Es ist immer Wind dabei, es ist, okay. Ist immer Atmo.
Ja, darum, ich sage ja. Mhm. Weil es ist so viel drinnen, man merkt es halt einfach nicht auf sofort, aber man gespürt. Ey, wie du sagst.
Wir merken es immer, wenn es wegfällt. Das ist das Schlimme. Das, wenn irgendwann einmal technisch was... Das
letzte Mal gegangen.
Ne? Haben wir technisch nicht funktioniert. Und plötzlich haben wir wirklich die Leute sagen müssen, was sie jetzt vorstellen. Die haben geglaubt, das gehört dazu. Das war, die haben einen Riesenspaß gehabt und haben gesagt, na toll, Wahnsinn, ja, und macht das immer so, na, das ist eine Deppert, ich meine, eigentlich kommt das vom Looper, aber die haben geglaubt, das ist total innovativ und das gehört so.
Wirklich okay. Ich habe ein tolles Flugzeug gespielt.
Das ja, muss das, man wirklich, also, Flugzeug.
Ja. Das war furchtbar, aber ja.
Vielleicht ein Abschluss, vielleicht noch abschließend zu eurem Programme. Es gibt ein Detail oder ein Element, das jedes Mal vorkommt. Mhm. Eine entzückende Idee, es stirbt eine Katze, und zwar in jedem Programm.
Mhm. Außer beim ersten.
Ach so, das ist ab dem zweiten ist das so. Mhm. Das erste habe ich nicht, gesehen.
Mhm. Nachlässig.
Das ist wirklich so. Und die Idee ist so schön wie selbsterklärend, darum frage ich euch einfach nur, wollt ihr was dazu sagen?
Das ist ganz einfach, der Roland hat ganz viele andere Tiere nicht gescheit machen können, aber die Katze oder Kinder. Und deswegen uns gedacht. Es hätten auch Frösche sein können, oder? Frösche bengalische Königstiger, aber der Herr Benzing hat gerade die Katze ausgebracht.
Nein, überhaupt nicht. Erinnert dich an das eine Stück, da mache ich, weißt du, wie lange ich gearbeitet habe, was meine Grille erkennt
ist? Aber im zweiten Programm war ich schon froh, dass die Katze ausgeht.
Naja, ja. Im zweiten Programm machen wir, da fahren wir doch auch mit dem Auto.
Eben, das ist ja durch Zufall passiert. Also eine Katze springt vor das Auto im zweiten Programm und seit diesem Augenblick
stirbt jedes Mal eine Katze
bei. Und ich bin ja Hundebesitzer, also mir geht das ziemlich am Arsch vorbei, wenn die Katze stirbt.
Und ich habe immer Katzen gehabt, vielleicht ist das so die Revanche, weil die haben wir so oft ins Bett. Egal. Ja. Mhm. Na, aber das Schöne, was auch noch ist, wir bringen wirklich mindestens eine Katze in jedem Stück, aber einmal ist dieser Verein der Freunde der Katze an uns herangetreten und meine Benefiz für ihn spielen wollte.
Na, ernsthaft. Ganz ernsthaft. In dem Buch nehme ich einmal nur ganz kurz zu dem Buch vom Florian. Da steht ja drinnen, dass ihr von der Gegenseite schon ein bisschen irgendwie so, auch dass sich jemand beschwert hat bei euch.
Oder? Ja, es gibt ja, das gibt es immer.
Wirklich, also es gibt es immer. Ist das so selbstverständlich, dass da was kommt, ja, doch, dazu? Wirklich.
Aber so übervorsichtige Katzenbesitzer haben uns ein bisschen gedisst.
Ja, das kann man schon vorstellen. Aber oder eigentlich kann ich mir das fast nicht vorstellen, weil ich meine, was sie sollten. Was sollten
ganz jetzt? Ehrlich, die sind jetzt alle an einem besseren Ort.
Ja.
Stimmt.
Okay.
Aber nur, wenn ich jetzt zurückgehe auf in dem Programm, stirbt ja die Katze nicht einmal, also man weiß es nicht.
Richtig.
Siehst du das?
Richtig.
Das erste Mal so eine 50-50-Chance.
Das war eine ganz liebe Idee vom Roland Thüring, muss ich sagen, weil wir sind wirklich beim Proben dann am Schluss draufgekommen,
stirbt gar keine Katze.
Und dann hat der Roland wirklich die sehr, sehr, sehr schöne Idee gehabt, wir konnten ja offen lassen, ob sie stirbt. Und dann ist diese eine Figur, die an für sich als zeitreisender Physiker durchs ganze Programm unterwegs gewesen wäre, hat dann eigentlich die Aufgabe gehabt, dass am Schluss nur die Katzengeschichte auflöste, Herr Schrödinger.
Und das ist auch wirklich, das ist so schön, ja, muss man echt sagen. Ja. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für den ersten Teil, die würde ich gerne stellen als Kollege, den das wirklich interessiert. Es ist eine sehr theoretische Frage, aber wie stellt man eine Chemie her auf der Bühne? Wo kommt der Zauber her? Kann man das definieren oder könnt ihr das sagen?
Die Chemie zwischen uns?
Zwischen euch zwar. Und dieser Zauber, der dann über dem liegt, wann ihr spielt.
Ich glaube, ich kann es von meiner Seite her so, ich spiele einfach gerne. Ich sage jetzt wirklich spielen. Ist jetzt wurscht was, ob es jetzt Kartenspielen ist oder Lego spielen oder grundsätzlich spielen. Und ich spiele wirklich gern mit Robert. Das macht einfach Spaß.
Okay.
Und das ist mir war das immer wichtig, ich möchte da einen Spaß haben auf der Bühne.
Ja, das merkt man auch vorher.
Und
ja.
Ich habe den Spaß mit ihm. Ich spiele einfach gern mit ihm.
Und wir leben natürlich schon einfach wirklich sehr von unserem Timing auf der Bühne und wie wir natürlich auch Sachen setzen. Also wir versuchen jetzt nicht immer komplett die Pointe jetzt
zu versabeln.
Das versuchen wir auch. Gelingt uns meistens.
Meistens, also mir gelingt
aber schon. Oft, wir versuchen auch manchmal nicht zu offensichtliche Pointen zu verwenden. Mhm. Und das ist das Schöne bei nicht offensichtliche Pointen ist, dass man übers Timing dann oft erst quasi die Pointe auslöst. Was mhm. dann, und das ist was, was wir wahrscheinlich in den letzten Jahren nur viel verstärkter und häufiger machen in unsere Programme.
Und was auch noch dazu kommt, ist, wir haben immer so Stellen, wo wir beide uns den Freiraum lassen, wann da was einfällt dazu, irgendwas anderes, dann sag's halt. Überrasch mich. Und manchmal passiert ist das dann wirklich, dass ich, ja. Selbst bei Erich, nach 10 Jahren hat der Herr Blöchel vor, glaube ich, vor 3-4 Monaten irgendein, als Ashanti, aus dieser Inder, eine indische Weisheit von sich gegeben, die er, glaube ich, noch nie so gesagt hat. Und ich habe im Programm gesagt, die bringst nie wieder so zusammen. Und er hat es nie wieder so zusammengebracht, aber die war großartig. Nur wir schreiben uns halt das nicht auf oder wir merken es uns nicht. Das kommt auch dazu. Aber den Freiraum lassen wir uns auch. Das ist ja ganz wichtig für mich.
Oder ist das Clownsein, das wir einfach schon in ja. aufgesagt haben, oft...
Mhm.
Wahrscheinlich das, was den Unterschied
die Lust am Scheitern
macht, weil es halt eben nicht nur Text quasi ist, mhm. sondern sich selber gern beim Scheitern zuschauen, den Kollegen gern beim Scheitern zuschauen mhm. und das macht es auch viel sympathischer natürlich für die Leute, weil sie sich sicher fühlen bei uns, weil es geht eigentlich nie wirklich auf ihre Kosten im Zuschauerraum, sondern mhm. wenn, dann ist es auf unsere Kosten beziehungsweise auf Kosten der Figuren, die wir natürlich dort hinstellen. Das war sehr theoretisch.
Nein, das wäre für mich, wäre das ja so ein Drucker, die gern drauf und da dann sagen, das war der erste Teil. Ich stelle jetzt nur so als Bonus-Dings, nur weil es mir gerade einfach, oder weil es gerade dazu passt, nur so eine Zusatzfrage. Ist es, weil du sagst, es geht nie auf Kosten von anderen. Ich habe das Gefühl, ihr habt so diese, es ist auch sehr theoretisch, aber diese Stand- und Olle-Dialektik so ein bisschen ins Heute übersetzt. Würdet ihr das auch so sagen? Das
ist ein großes Kompliment. Ich meine, große, große Helden
für mich. Ja, mhm. aber bei denen ist ja auch so, dass eigentlich immer der Witz, der Humor geht immer auf Kosten des einen oder des ja. anderen. Ja. Und das ist eigentlich auch sehr schön, weil wenn man merkt, das hat trotzdem, das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zu Stefan und Christian, wenn man das so sagen kann, dass man bei euch merkt, ihr seid im echten Leben trotzdem Freunde.
Oh ja, doch.
Haben die gerade so gestritten? Das ist ja 2-3 Mal hintereinander, da reden die nicht mehr miteinander. Nein,
aber also halt. Die Geschichte, oder was man sich über die zwei erzählt, ist, dass sie, und das sagen sie ja durchaus unverblümt, dass sie privat nicht mehr so gut kennen miteinander. Aber sie führen mhm. das halt einfach darauf zurück, dass sie jetzt schon so lange zusammenarbeiten und mhm. Das machen sie auch sehr professionell, aber dass sie privat nicht mehr so viel miteinander zu tun mhm. haben, einfach.
Also wir sind maximal nur 3 Stimmt. McDonalds-Werbungen und 14 Promü von einem Arbeitsverhältnis von Stermann Christian.
Das kriegen wir hin. Ich denke mal, für mich würde es nicht funktionieren, wenn ich mit jemandem auf der Bühne stehe, den ich eigentlich so, ja, nein.
Ich kenne euch ja, aber man muss euch nicht besonders gut kennen, sage ich mal, um zu sehen, dass ihr gut miteinander kennt. Ihr seid befreundet, ihr seid Freunde, ne?
Ja, das macht vieles, vieles, vieles einfacher.
Das glaube ich. Mhm.
Sonst müsst ihr viel länger irgendwie drum herum reden.
Ich weiß ja, was kommt. Was? Und das regt dann schon immer auf. Na, viele sagen, wir sind wie ein altes Ehepaar. Und ich glaube, der Robert, ich bin mir nicht sicher,
ich bin beide.
Ich glaube, wir sind beide. Einmal so, einmal so. Also, ja, aber... Meine Kliniklang-Kollegin sagt, ihr zwei seid wie ein altes Ehepaar. Also wir könnten, glaube ich, schon Sätze beenden vom anderen. Oder wenn irgendwas ist, man weiß genau, was jetzt kommt. Trixi hat das irgendwann einmal gesagt. Unsere ja, Regisseurin.
Ja, so.
Das. Ja.
Okay. Altes Ehepaar.
Ja. Verstehe. Vielleicht kriegen wir noch Kinder, wir wissen es nicht. Möchtest du noch Kinder?
Wieso? Also mit dir nicht.
Also, ich bin eine tolle
Mama. Ich denk nicht drüber nach.
Ich habe eine Frage, die stelle ich generell hin und wieder, aber die würde ich natürlich jetzt gerne dir stellen, Roland. Du kannst gut kochen. Darum ja. heute die Frage weg, kannst du gut kochen? Kannst du eigentlich gut kochen, Robert?
Ich koche wahnsinnig gern und eigentlich sehr, sehr viel. Mittlerweile koche ich wahrscheinlich sogar eigentlich ganz gut. Roland ist halt wirklich der Profi. Der kocht einfach wirklich sehr gut.
Was ja. sind so eure Spezialitäten oder habt ihr einen Hack? Kannst du so einen richtigen Trick verraten?
Am besten ist, man kocht, was schmeckt gut. Nein, es gibt keinen Trick. Ich denke mir einfach nur, Kochen ist, ja, ich habe das gelernt, es war traurig, wenn es nicht kein Kind. Und ich koche nach wie vor wahnsinnig gern. Ich denke mir immer, bei vielen Leuten traut sich viel mehr. Probiert es, haut es zusammen, wenn es nicht schmeckt mehr, dann probierst du es halt nächstes Mal anders. Oder? Mhm. Es ist so ein Versuchslabor. Da kann man sich ruhig einmal gehen lassen.
Ja. Was kochst du, wenn du privat kochst?
Alles. Also ich koche zu Hause, ich würde sagen, 90% vegetarisch. Und der Rest ist so eine Mischung aus vegan und Fleisch, weil, ja, aber eigentlich fast ausschließlich vegetarisch.
Mhm. Du bist ja, ich glaube, so viel kann man sagen, Robert, du bist Jungvater, du kochst dafür?
Ja, habe aber schon vorher viel gekocht, mhm. Ja. Außerdem, meinem Sohn ist noch herzlich egal, was ich koche.
Das ändert sich leider Gottes.
Okay. Ja. Der hat noch keine Wahl. Großteils. Nein, ich koche wahnsinnig gern.
Ja.
Und auch gut. So richtige Tipps. Ja, mit Wasser werden die Nudeln viel besser.
Ja, stimmt.
Also das war so ein Lifehack. Ansonsten wirklich ausprobieren.
Ja.
Gestern einen Gurken-Mandarinen-Salat gemacht.
Das kann jedem
mit passieren. Joghurt-Dressing. Und das war echt gut.
Ich hast du ein Eicreme damit?
Oder was willst du zum Sicht auflegen? Wirklich zum Essen.
Bin ich beruhigt.
Und dazu natürlich Pizza, was war?
Ja. Und dazu Pizza. Ja, Pizza Hawaii, das sind die Früchte. Nein, nein. Ohne Hawaii. Ohne Hawaii. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gestern was, wie gesagt, gemacht. Eine Hühnersuppe. Also eigentlich so ein Ramen. Ah, die war gut. Bist du deppert? Ist jetzt egal.
Ich sage dir extrem oft, wenn er kocht.
Das war so gut.
Bist du deppert? Es gibt nie Zeugen.
Was glauben andere über euch, was nicht stimmt?
Dass ich älter bin. Fakt, das stimmt ja. Aber das glauben sie nicht. Was glauben andere über uns, was nicht stimmt?
Dass wir extrem viel verdienen. Das ist so.
Ja, das ist, stimmt.
Die spüren so oft, die müssen extrem gut verdienen.
Die müssen ja stinkreich sein. Ja. Dass wir kein Pärchen sind.
Ach so, das glauben manche?
Das hat einer in Köln hat das, glaube ich, mal geglaubt. Sonst hat das
in München hat mich der eine in die Schulter bissen, weil er so ein Gusto gehabt hat auf mich.
Aber ja, aber der hat.
Und dann im Burgenland war der eine, erinnert dich, wo wir mit zum Burgenland angefahren sind, wir haben sogar ein Lama geschenkt. Kannst du dich erinnern? Und der hat uns dann gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind gar nicht zusammen. Ah, schade. Weißt du noch, also der.
Komisch, dass Menschen dann eher dich ansprechen, wenn es um solche Sachen geht.
Nein. Also, weil ich sexy bin. Vielleicht.
Ist Radio, gell?
Ja, scheiße. Und dann sage ich es mir dann sexy. Weil ich so sexy bin. War das sexy jetzt?
Schon.
Weil ich so sexy bin. Okay, gut.
Okay.
Ich glaube, die Leute glauben uns nicht, dass wir sexy sind. Vielleicht ist es das. Ist egal.
Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ich finde, ehrlich sein ist ja ganz nett. Man muss es halt trauen. Und ich denke mir, das sollte man sich ja trauen. Man darf ruhig ehrlich sein hin und wieder. Meistens immer.
Ich war wahrscheinlich 7/8 meines Lebens zu nett.
Jetzt lügt er.
Jetzt probiere ich gerade ein bisschen mit ehrlich, die Menschen wieder ein wenig zu verscheuchen.
Mhm. Und glaubt.
Bei manchen schon. Bald weiß ich mehr.
Es ist immer die Gefahr, wenn man Herrn Blöchl fragt, ich kann mich erinnern, das war mal so eine schöne Dings, nach einer Premiere hat dann jemand gefragt, und was sagst? Und der Robert hat noch gefragt, willst du ehrlich? Und er hat noch gesagt, ja, und ich weiß nicht, ob du mal gesagt hast, du hast nicht, das ist ein netter Abend. Und der Robert war dann ehrlich und der ist dann heimgegangen, eine halbe Stunde später, nachdem der Robert mit seinem Gespräch fertig war. Aber es war sehr ehrlich, muss ich auch dazu sagen. Und das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt auch gern traut, aber mir noch nie. Mach du.
Welche Sache fällt euch bei anderen Menschen als erstes auf?
Männer oder Frauen?
Das lässt man einfach offen. Kannst du aussuchen.
Also bei Frauen kann ich, das Erste, was mir auffällt bei Frauen, sind die Hände. Ich mag Hände.
Also kompletter Handfetischist.
Ja, aber ich finde schöne Hände einfach schön.
Augen, ganz klar Augen.
Welche?
Die oberen.
Ah, die. Mhm.
Gibt es eine Sache, von der die anderen oder viele andere scheinbar total begeistert sind und ihr könnt es nicht nachvollziehen, wieso?
Da gibt es ganz viele Sachen. Aber wow, das, wow. Das ist jetzt wahrscheinlich auch zu ehrlich bei ein paar Sachen.
Na, sei mal ehrlich. Nett haben wir schon gehabt.
Ja.
Also,
natürlich, es gibt Formen von kommerziellem Erfolg, die ich nicht nachvollziehen kann.
Mhm.
Bei gewissen Sachen.
Mhm.
Aber da schwingt wahrscheinlich immer trotzdem eine Spur von Neid oder was auch immer mit. Aber weil sonst könnten wir ja sagen, dann mach es halt genauso, dann wird es ja auch funktionieren. Mhm. Aber da gibt natürlich gibt es solche Sachen. Und da gibt es ja keine logischen Erklärungsversuche.
Ja, es ist also speziell, also jetzt einmal allgemein, aber natürlich auch in unserer Branche, sicher.
Ja. Ja, also plakatives Beispiel ist für mich zum Beispiel ein Cavalier. Das ist halt so groß und offensichtlich und für mich absolut unverständlich. Unverständlich. Also, aber gut. Es ja. gibt ganz viele Menschen, die ihn mögen. Also ich bin jetzt nicht.
Du bist nicht mehr der große Fan.
Nein. Ich bin nicht mehr Vizepräsident vom Fanclub.
Ja. Jetzt bin ich Kassier. Viel gescheiter. Also man ist Kassier.
Kassier war
ich gescheiter. Viel gescheiter. Ja, da stimme ich Robert zu. Okay, speziell in unserer Branche gibt es sicher einiges, wo du denkst, wieso? Aber ja.
Mhm.
Oder auch, wieso nicht? Das gibt es ja, wieso
gibt's funktioniert. Auch. Gibt's
ja.
Auch, finde ich. Ja,
gibt's stimmt. Gibt es auch, sicher. Wieso nicht? Mhm. Das ist großartig, aber ja.
Ja. Es ist eh in beiden Fällen schon kurz angeklungen. Ihr seid beide Väter.
Mhm.
Du nicht so lang, du schon länger. Was ist der Schlüssel zu einer guten Erziehung, glaubt ihr?
So wenig wie möglich daheim sein. Na, der Schlüssel zu einer guten Erziehung ist, ich glaube, dem Kind versuchen, all die Freiheiten zu geben, die er braucht, dass er sich so entwickeln kann, aber gleichzeitig auch schon den Halt zu geben, dass er das, was er machen möchte, den Halt oder den Rückhalt von den Eltern hat. Was ich glaube, was nicht der richtige Weg ist, ist schauen, dass man mit seinem eigenen Kind eine Art Freundschaft hat, weil das sind es nicht, das sind keine Freunde,
das
sind
nach wie vor deine Kinder. Das ist interessant. Aha.
Meine okay. Söhne sind meine Söhne, ich liebe beide und meine Tochter natürlich auch, aber es sind nicht meine Freunde.
Ja, ich finde, das wird total, also sieht man voll oft mittlerweile, denke ich mir das, dass Eltern das probieren.
Ein freundschaftliches Verhältnis ist super, aber trotzdem, es ist, trotzdem bin ich nach wie vor der Papa.
Ja.
Außer ein gewisses Alter, bei meinem Sohn, der ist 24, da kann ich nicht mehr großartig Papa sein, aber, und meine Tochter ist 32, die hat mittlerweile, ich werde bald zum dritten Mal Großvater, juhu. Oder vielleicht bin ich schon, muss nachschauen. Aber bei meinem jüngeren Sohn ist schon nach wie vor so, ich versuche natürlich auf einer freundschaftlichen Ebene, aber nach wie vor na, Papa.
Mhm. Ich glaube, das ist immer so learning by doing. Ich glaube, die besten Erziehungstipps sind die, wo man sich dann noch dreimal komplett scheitern und denkt, danke für den super Vorschlag. Und ich glaube, dass dieses Allgemeine im Konkreten einfach nicht spürt.
Ja, das stimmt sicher.
So es gibt Kinder, die brauchen ja, wahrscheinlich ja viel striktere Erziehung und es gibt Kinder, denen ist laissez-faire schon zu eng. Also ich glaube, dass man das heißt, man schaut, was ist das überhaupt für ein Mensch, der schon da ist und inwieweit spüre ich mit so einem Bildhauer auf, der versucht, den jetzt vielleicht auch noch so zu korrigieren, wie ich ihn vorstelle oder gern hätte.
Ganz schlimm.
Und da scheitere ich sicher noch ganz oft und viel, aber mit Freude.
Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
die, die etwas machen und die, die es nicht machen.
Ja.
Ja, ist keine Antwort jetzt.
Also ich muss
auch was sagen. Du kannst dich auch anschließen,
also, wie
du
magst.
So typisch österreichische Reaktion, du kannst dich
auch anschließen. ich war immer gegen einen Anschluss, aber da war ich noch zu jung. Menschen was machen, ja, ich glaube auch. Das kann man schon irgendwie so stehen lassen. Menschen, die selber was machen oder Menschen, die mit sich so mit sich was machen lassen. Ich finde, die Menschen, die selber was machen.
Na, so ist aber nicht gemeint.
Aber ich habe so verstanden.
Ja, ne.
Also, ich weiß, was du meinst.
Dass also, Menschen, speziell, wenn es um kreative Sachen geht, es gibt wirklich nur diese Entscheidung, entweder man macht es oder man hadert ein Leben lang damit, dass man es nicht gemacht hat, ohne zu wissen, was passiert wäre, wenn. Und da probiere ich eigentlich immer mehr und vehementer lieber mit was zu scheitern, als es einfach nie gemacht zu haben.
Okay. Ja.
Okay. Ja. Nehmen wir es so. Ich kann es ja auszuschneiden.
Früher war nicht alles besser, aber.
Ich glaube, früher alles besser, warum machen wir es dann nicht wieder so?
Nein, nein, also, darum meine ich, früher war nicht alles besser. Aber gibt es irgendwas, was früher besser war?
Stollwerk. Stollwerk hat besser geschmeckt.
Der Punsch am Punschhandel hat besser geschmeckt. Früher war alles besser. Nein, ich glaube, das. Früher war alles anders. Ob es besser war, anders.
Dreh und Trink muss viel besser gewesen sein, weil ich jetzt wieder mal eins getrunken. Das kannst du nicht saufen, das Zeug. Also, und als Kind habe ich das geliebt, aber das ist furchtbar jetzt. Ja. Entweder haben sie die Formel verändert.
Ja. Nein, ich nicht.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist.
Ich muss Lulu. Das ist mein allererster Gedanke und dann brauche ich einen Kaffee.
Gut, da bin ich natürlich befangen mit dem kleinen Sohn. Mein erster Gedanke ist.
Wo sind die Windeln?
Schlaft er noch?
Okay. Okay. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist.
Ich muss Lulu. Ja, es tut mir leid, ich habe einen gewissen Alter. Nein, mein letzter, ich glaube schon auch nicht mehr ziemlich meiner letzten Sohn aufs Klo gehen. Ah, das mache ich morgen.
Ja, bei mir ist auch, wie gesagt, gerade anders umgefunden. Ich frage mich, schlaft er schon?
Okay, dann nur eine Frage zu dem Themenkreis. Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal
aufs Klo zu gehen. Das muss nicht sein müssen. Was mache ich, wenn ich nicht schlafen kann?
Neben meinem Bett ist ungefähr ein Turm Bücher, der fast höher ist als mein Sohn. Und ich lese einfach, wenn ich nicht schlafen kann. Und das birgt dann manchmal so absurde Situationen, dass ich bis zu 10 Bücher zugleich lese. Weil ich immer dann denke, na, das schaffe ich halt nicht mehr, aber das geht's aus. Ah, das, all das. Und das ist dann wirklich ein Crossover aus Sachbücher, Romane und wirklich allem. Und
also ich habe maximal 3 Bücher gleichzeitig und das lese ich immer nach wie vor. Ich habe immer 3-4 Bücher, 3 maximal, die ich lese. Und je nachdem nach Lust und Laune. Aber wenn ich nicht einschlafen kann, das klingt jetzt blöd, aber ich mache ja Feldenkreis-Ausbildung, also zum Feldenkreistrainer. Ich tue dann immer so einen Bodyscan machen. Also ich liege dann am Rücken und scanne meinen Körper und irgendwann bin ich summiert, weil ich so gelangweilt bin. Jetzt nicht von meinem Körper, sondern von meinem Bodyscan. Nein, nicht gelangweilt, sondern einfach, das macht mir. Das mache ich.
Okay. Wie tat ihr, wenn zum Beispiel eure Freundin schon schläft oder Frau schon schläft und ihr lest so nebenbei, geht sich das aus mit dem Licht?
Ja. Bei uns geht es ja aus.
Ja, also
ich tue meiner Frau immer so ein Polster übers Gesicht, aber
damit es hat wohl nichts mit Lesen zu tun.
Also, Entschuldigung. Nein, das geht sich aus. Meine Frau geht relativ bald schlafen. Und ich nicht so, also da schläft sie schon tief und fest.
Bei uns geht es eigentlich auch aus.
Es wird ja bald besser, wenn du ins Haus aufziehst, habt ihr ja getrennte Schlafzimmer.
Also weiß ich noch gar nicht.
Sie geht jetzt in Wien.
Also nein, habe ich gar nicht geredet, schau.
Danke. Aber eben noch du im ersten Stock ist hier unten, aber da geht es ja aus, da ist mehr Platz.
Es geht ja auf jeden Fall, irgendwie geht es aus.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil...
Wenn wir schon viel länger wissen, dass wir was dagegen da hätten sollen und einfach immer gesagt, ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das seit die Ende der 70er, Anfang, Mitte der 70er Jahre wissen wir das schon, dass wir nicht das Beste dann für die Umwelt, aber was haben wir dagegen gemacht? Wir haben den Preis auf Plastiksackerl erhöht. Das war's, glaube ich.
Aber sonst. Ist deswegen schwierig, weil die Entscheidungsträger, die wirklich jetzt umsetzen könnten und müssten, um was da geht, genau aus der Generation sind, die original
nur Haarspray verwendet haben wie die Weltmeister.
90% von dem, was unser Problem jetzt übrig ist, ja, mitinitiiert haben. Sicher. Und mitgelebt haben. Deswegen ist das schwierig.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
Ich nehme da jetzt den Titel von Didi Sommer, seinem Buch, Stirb du Sau.
Nein, das würde ich ihm nicht sagen, ich würde ihm sagen.
Oh ja, schon. Ich habe es nicht gesagt, die Sommer sagt zu mir.
Ich würde, glaube ich, einfach, ich würde nichts sagen, ich würde diese strenge, leere Miene aufsetzen und nur sagen,
Herr Putin, ich glaube, ich muss mit den Röten sprechen.
Schicken Sie mir Mama.
Schicken Sie mir Mama, bitte.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich,
Heimat.
Ist ein schwieriger Begriff. Er wird halt leider recht schnell und einfach vereinnahmt von politischen Gruppen. Ich glaube, für mich persönlich ist Heimat zur Ruhe kommen.
Für mich ist Heimat nach Hause kommen zu meiner Familie. Und das ist, glaube ich, komplett wurscht, wo die leben dann. Auch da der eine Platz, wo du heimkommst und sein kann, darfst, ohne dass du irgendwas machen musst.
Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich,
super, das funktioniert, weil ich habe nämlich erst vor kurzem mal Luftpumpen gekriegt und hat vorher war nichts, ja. Und deswegen ist eher Freude. Ob die Freude sich erhalten lässt, wenn die erste Stromrechnung kommt, wir werden sehen.
Ja, da geht's mir ähnlich. Also jetzt nicht, dass ich Wärmepumpen kriege, sondern ich trage die Heizung auf und denke mir, hoffentlich wird es schnell warm. Aber
wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich.
Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, da bin ich befangen, weil ich gehe einkaufen nach Laune. Ich meine schon, was wir brauchen, aber wenn ich dann einkaufen bin, lass mich inspirieren. Ah, das habe ich schon lange nicht mehr gekocht oder sonst irgendwas. Drum, es ist mir wurscht, ich kaufe so weit wie möglich regionale Produkte und der Rest, das ist mir wurscht. Es ist ja sowieso teuer. Also, wenn ich das haben will, dann will ich das auch. Also, ja.
Na, beim Bio-Brot-Leib für 7 Euro, denke ich mir schon, habt ihr einen Gläscher?
Ja, Brot backt meine Frau selber, also.
Okay.
Kaffee nur das Dinkelmehl. Bio-Dinkelmehl. Ja Bio-Dinkel, was ich mal. Vollkorn und was weiß ich, was das alles noch hat.
Die österreichische Innenpolitik ist wie?
Die österreichische Innenpolitik.
Wie ein kleines gallisches Dorf. Und jetzt kriegt der Falsche den Zaubertrank.
Ja.
Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern...
Was würde ich kaufen, wenn ich denn Musk wäre? Lego.
Du darfst das sicher
Lego. Die Firma? Ich würde die Firma Lego kaufen. Einfach nur, dass es mir gehört. Ja.
Ich glaube, ich würde mir einen Basketballverein kaufen. Ich würde mir einen NBA-Verein kaufen.
Schaust du?
Ja, ich liebe Basketball.
Okay, ja. Witzig. Aha. Das Schöne am Älterwerden ist?
Da müssen wir uns einen Kollegen fragen.
Ah, das Schöne am Älterwerden, oh, es hat einen Vorteil. Gewisse Dinge können da wirklich schon komplett wurscht sein. Du musst nicht mehr.
Milchzent.
Ja, Milchzent. Nein, aber es gibt gewisse Dinge, da muss ich nicht mehr durch. Das habe ich, danke. Habe fertig, das brauche ich nicht mehr. Das ist das Schöne. Und man, ja, ich glaube, man wird genügsamer.
Hat es schon mal ein Ereignis gegeben, das eure Weltanschauung völlig verändert hat?
Oh, viele.
Oh ja. Meine allererste Veränderung, wie ich die Welt gesehen habe, war 1.1.1990, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Da hat sich sehr viel für mich verändert. Im Kopf, überall, da war es auf einmal, bam, was ist jetzt los? Das hat meine komplette Weltanschauung komplett verändert.
Bei mir auch, aber jetzt nicht. Wegen seiner Tochter. Ich bin lieb, danke. Der habe ich Gitarrstunden gegeben, deiner Tochter. Ja,
ich weiß.
Du schützt mir nur drei Gitarrstunden.
Ich schütte nicht, das war ich Gitarrstunden, ich meine.
Sie da schon also, wie mein kleiner Sohn auf die Welt gekommen ist, am 11. September 2001,
Er wird sicher
Pilot. Ich bin ja 2021 natürlich. 2021. Das verändert, ja. Was ich nicht glaube, dass so eine große Veränderung ist, aber es ist schon. Aber ganz viele Dinge haben solche groben Veränderungen in meinem Kopf ausgelöst. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich das Bewusste sich für etwas entscheiden ist immer so ein kompletter Bruch mit dem Alten. Mhm. Und das ist und das so ist ein Lichtschalter-Augenblick. Ja. So wie wenn ein kleines Kind einen Lichtschalter findet. Dieser Augenblick, wo du weißt, das hast jetzt du entschieden und du machst es. Und da war jeder einschneidend. Mhm.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich glaube grundsätzlich, dass die Welt nur mehr 8 Jahre gibt. Und dann ist sowieso kein, also sagen wir die nächsten 5 Jahre. Ich weiß nicht. Es müsste sich so viel ändern, dass man sagt, die Welt ist ein besserer Ort. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird und nicht in 5 Jahren.
Also ich hoffe, dass die Welt in 5 Jahren in meinem Umfeld ein besserer Ort ist. Auf einer größeren Bühne, glaube ich, habe ich relativ wenig Mitspracherecht.
Und ihr für euch selber, wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ich bin in 5 Jahren, fuck. Kurz vor der Pension.
In 5 Jahren bist du eigentlich schon
pensionsalter? Nein, noch nicht. Ich habe noch. Darf ich noch ein bisschen. Aber ich bin kurz vor der Pension.
Du hast mit 14 angefangen? Ja.
Mit 15.
15.
Naja. Bin ich 61.
In 5 Jahren habe ich einen Schulanfänger zu Hause. Also, das heißt, ich sehe mir gerade Hefte stimmt, und solche Sachen einkaufen.
In 5 Jahren bin ich Studenten wahrscheinlich zu Hause. Wenn er studiert oder was er immer macht. Aber in 5 Jahren habe ich mein nächstes erwachsenes Kind. Super. Und in 5 Jahren sehe ich uns, oh ja doch, in der Stadthalle ausverkauft mit unserem 23. Programm.
In 5 Jahren.
Ja, mit unserem 22. Programm. Programm. In 5 Jahren haben wir 25-jähriges Jubiläum mit unserem 22. Programm, 12. Programm. Und es wird großartig. Ausverkaufte Stadthalle, 1800 Leute. Und am Schluss werden Rosen, BHs, Teddybären und alles mögliche auf die Bühne geschmissen. Wann der Josef Hader spielt. Also, wir sind dabei, wir schauen zu. Ich weiß nicht. Ich habe keinen 5-Jahres-Plan. Wie überfordert morgen schon.
Meine Abschlussfrage ist immer, wenn ihr zum heutigen Zeitpunkt eure Memoiren schreiben würdet, wie würde das Buch heißen?
Do it again.
Memoiren, sehr gute Frage. Wahrscheinlich wird das Buch heißen Die 7 Leben des Robert B.
Robert, Roland, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für euren Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Danke.
Und ich darf euch nur einladen zum
Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Natürlich Kaffee.
Kuhmilch oder Hafermilch?
Weder noch.
Bei der Wahl würde ich sogar Kuhmilch nehmen.
Was wäre die richtige Alternative für euch?
Ich trinke keine Milch mehr.
Ich habe eigentlich, wenn dann Mandelmilch und im Kaffee trinke ich immer schwarz.
Komödie oder Tragödie?
Gute Mischung. Mhm.
Stadt oder Land?
Gute Mischung.
Fluss. Stadt, Land, Fluss sind, aber ich hätte gerne ein Hausboot. Eher Stadt.
Spazieren oder laufen?
Maximal spazieren.
Ja, spazieren.
Fahrrad oder öffentlich?
Jahreszeitbedingt.
Öffentlich.
Aber sonst eher öffentlich, ja.
Arthouse oder Blockbuster?
Beides.
Mhm. Ja, dafür.
Batman oder Spider-Man?
Batman.
Ja, ist Batman.
Also,
ja.
Spider-Man. Ist auch okay, aber Batman. Mhm. Ja.
Disney oder Marvel?
Also schon eher Marvel. Obwohl ich meine Kinder immer kleiner beide, waren, Disney, ja. Ich mag auch beide, aber jetzt würde ich eher zu Marvel tendieren.
Okay, man kann gerne beides sagen oder so. Dazu hier zu spielen, zocken, PlayStation oder Xbox?
Ich habe PlayStation, also PlayStation und Nintendo Switch und Wii und das war's aber dann.
Mario Kart.
Ja, wir brauchen Mario Kart.
Was ist das? Ist das an Nintendo oder?
Nintendo Switch ist großartig.
Echt? Ist das super?
Ich liebe es.
Ich kenne mich da leider nicht aus. Aha, okay. Aspirin oder Essigbatscherl?
Essigbatscherl.
Zwiebel ist auch super.
Kartoffeln sind auch super. Topfen ist auch.
Ja, wirklich, Zwiebelringe
in Zocken. Zwiebelringe in Zocken ist super, habe ich immer.
Ich bin noch nie abgefunden.
Ja. Sicher, hallo. Und die Topfenwickler kannst du hin und wieder runtergeben, wenn er ranzig wird, ist sehr ehrlich, aber ist jetzt okay.
Mit Koriander oder ohne?
Mit Koriander.
Wenn es nicht um Süßspeisen geht, mit Koriander.
Der Koriander ist großartig.
Bier oder Wein?
Je nach Laune.
Nix wirklich.
Na? Sprach der Mann mit dem Bier in der Hand.
Ja, aber ich ja.
Nein, okay. Nutella mit Butter oder ohne?
Gar keins. Nur Butter.
Ohne Butter.
Nur Butter. Ohne Nutella.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensitzen.
Zusammensitzen.
Bei einer Party gemütlich zusammensitzen, finde ich super.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Es kommt auf die Gefahr drauf. Also beim Banküberfall.
Also, so, wahrscheinlich öfter weg von der Gefahr.
Ja, es kommt hin. Wahrscheinlich. Ja, ich.
Ja. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Das ist beides nicht sehr nett.
Gedanken lesen.
Na, mich die nicht. Unsichtbar ist ähnlich, wenn man sagt, du bist, hörst du dann auch, wenn die Leute. Ich habe einmal als Superhelden-Team auftreten. Kannst du Gedanken lesen, dann bin ich unsichtbar. Dann nehme ich unsichtbar. Fliegen war super, aber es war nicht geil. Schaut.
Kommen wir jetzt. Ah, ja. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Ah. So Aquaman oder Superman?
Fliegen.
Ja, sicher fliegen dann. Wenn's Lulu-Wasser von die Fische.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Bewegung.
Auf alle Fälle.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Mit Kummer.
Liebe alleine nicht. Bist du immer Kummer dabei?
Das ist in dem Fall. Das ist einfach die Frage.
Ja gut, dann nehme ich den Kummerpunkt.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Italien.
Zelt oder Hotel?
Beides.
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
In dem Fall beides.
Übergangsjacke oder frieren?
Na schon Übergangsjacken, bevor ich friere.
Ja, Übergang.
Ja.
Haube oder Frisur?
Die Frisur versteht sich nicht. Haube.
Absolut Haube.
Worauf wartest du oder morgen ist auch nur ein Tag?
Ich hoffe, morgen ist auch noch ein Tag, aber meistens ist es gescheiter gleich.
Genau, worauf wartest du?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Es kommt drauf an.
Früh gehen.
Na, nicht immer.
Nein, nicht immer, aber.
Nicht immer, aber wenn, dann eher früher gehen als zu lang bleiben, ja. Recht so, ja.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Servus.
Nein, ich bin mehr Papa. Ja, Papa. Auf Wiedersehen gefällt mir, war sehr gut. Papa und auf Wiedersehen.
Ist sehr stark bei Entscheidungen.
Ich weiß, ja. Papa und auf Wiedersehen, das ist in ihm sowieso.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.